So, ein herzliches Willkommen auch heute Morgen wieder. Der Dennis hat es gerade so ausgedrückt, dass es etwas ungewöhnlich ist, wie wir hier so zusammen sind. Ich denke, zum ersten Moment, wenn man ein bisschen Oberfläche beguckt, ist doch alles eigentlich normal. Der Saal ist, also alle Stühle sind fast belegt. Okay, es ist nur ein Bruchteil der Stühle, die wir sonst hier drin stehen haben. Und trotz alledem ist sonst vom Ablauf her nichts so ungewöhnlich. Der Samuel hat es letzte Woche gefragt, was ist eigentlich normal? Und so wie der Dennis gerade eben auch nochmal erwähnt hat, jeder bringt es irgendwie in Verbindung mit der derzeitigen Situation, mit dem Virus. Und als ich mich vor einigen Wochen auf die Predigt Ende März vorbereiten wollte und nach einem Thema gesucht habe, habe ich gedacht, ich muss doch irgendwas Normales finden, was nichts damit zu tun hat. Und ich muss gestehen, es ist mir nicht gelungen. Jeder, der den Newsletter damals gelesen hat, der weiß, dass es da um meine Zeit geht. Was mache ich mit meiner Zeit? Was sind gute und schlechte Zeiten? Und das ist, was damit zu tun hat, mit der Situation, in der wir jetzt gerade leben. Wir können das nicht beiseite schieben. Es beschäftigt uns tagtäglich. In jeder Minute, wo wir das Haus verlassen, begegnen uns Menschen in Masken, sind die Stuhlreihen gelichtet. Das bewegt und berührt auch einen in den Dingen, wo man zum Beispiel eben in Kurzarbeit ist oder eben die Kinder die ganzen Tag zu Hause hat. Und so blieb es dann auch bei mir. Ich bin dann am König Hiskia hängen geblieben. Und das ist einer, der mich ja dann doch sehr beeindruckt hat. Und das wollte ich euch gerne heute weitergeben. Wenn man sich überlegt, dass dieser Mann einen Namen hat, der bezeichnend ist, die Übersetzung ist, der Herr macht stark oder meine Stärke ist der Herr, dann drückt sich das in seinem Leben auch durchaus aus. Und wenn wir dann mal schauen, was Gott ihm da mitgibt, als er krank wird, lässt er ihm ausrichten, ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen. Und als Bestätigung lässt er die Schatten der Sonnenuhr 10 Striche rückwärts gehen. Ist das nicht manchmal unser Wunsch, dass wir Zeit zurückdrehen könnten, wenn wir gerne irgendwas wiederholen möchten, was entweder ganz besonders toll war oder wo wir einfach versagt haben und das gerne ausmerzen würden? Würden wir nicht manchmal gerne unser Leben verlängern, weil es vielleicht gerade nicht jetzt, aber sonst toll ist und wir noch was Dringendes erledigen wollen oder was nachholen möchten, wo man bislang noch nicht dazu gekommen ist? Das schauen wir uns mal heute Morgen beim König Hiskia an, wie das wohl bei ihm ausgeschaut hat. Hier ein kleiner Überblick dazu. Der König Hiskia wird mit 25 Jahren König, nachdem sein Vater Ahas, der ein äußerst gottloser Mensch gewesen ist, gestorben war. Er durfte es 29 Jahre in Juda regieren. Und was macht er als erstes, nachdem er den Thron bestiegen hat? 2. Chronik 29. Im ersten Monat seines ersten Amtsjahres ließ Hiskia die Türen vom Haus des Herrn wieder aufschließen und setzte sie instand. Er bestellte die Priester und Leviten zu einer Versammlung. Ist das was Besonderes? Eigentlich ist das doch normal für ein Volk Gottes. Nein, es war nicht normal. Der Vater Hiskias, Ahas, hatte die Türen des Tempels schließen lassen. 2. Chronik 28, 24. Und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie und schloss die Türen zu am Haus des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Und in den Städten Judas hin und her machte er Höhen, um anderen Göttern zu opfern und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Das, was normal gewesen ist, war plötzlich nicht mehr normal. Der Tempel war zu. Die Juden konnten nicht mehr Gott anbeten. Sie konnten irgendwelche Götter anbeten, überall, wo sie gerade wollten, aber nicht mehr ihren eigentlichen Gott, der sie aus Ägypten geführt hatte. Und wie bezeichnend ist das, dass dann ein Sohn, der so einen Vater hat, als erstes das tut, was ihn bewegt. Er bekennt sich zu Gott und lässt die Türen des Tempels wieder öffnen. Sorgt dafür, dass alles wieder in Ordnung gebracht wird, dass alles wieder normal wird. Er ordnet die Dienste der Priester und Leviten neu und bereitet sogar eine Passafeier vor. Alles das, was jahrelang nicht mehr da war, das, was die Israeliten doch eigentlich ausgemacht hat, das stellt er wieder her. Das als erstes. Und ich finde es so besonders, dass Gott uns da an dieser Stelle zeigt, dass egal wo man herkommt, wenn man Gott sucht, dann lässt er sich finden. Und in dieser Situation vergisst Hiskia auch nicht die Israeliten, die schon lange in der Verbannung sind, die weggeschleppt worden sind von den Assyrern aus den anderen 10 Städten Israels. Er lädt sie ein, mit ihnen, mit den Juden in Jerusalem das Passa zu feiern. Und jetzt müsste man noch eigentlich denken, wenn er jetzt die Leute einlädt, dass sie sich freuen, dahin zurückzukehren, da wo alles eigentlich seinen Platz hat. Doch er muss erleben, dass die, die er einlädt, die, die einladen, dass die ausgelacht werden. Die machen sich lustig über den König Hiskia. Die meisten von den Israeliten, die dort in der Verbannung sind, finden das lächerlich. Nur einige wenige kommen dann zu dieser Passafeier. Und was hier auch an dieser Stelle wieder bezeichnend ist, und ich finde das einfach bemerkenswert, der König Hiskia, der muss weise gewesen sein. Der hat vorausgeschaut. Da ist etwas, was jahrelang verschwunden war. Und jetzt will er dieses Passafest feiern. Und da kann man sich ja vorstellen, dass die Leute nicht mehr so genau wussten, was jetzt eigentlich Sache war, wie das alles so funktioniert. Da gab es Reinheitsgebote und irgendwelche Regeln, wie und was, in welchen Zeiträumen das zu erfolgen hatte. Und Hiskia vergisst nicht, dass Gott heilig ist und dass ihm die Ehre gebührt. Wenn wir an unsere Feiertage denken, an unsere christlichen Feiertage, dann muss man feststellen, dass in den vergangenen Jahren die immer mehr an Bedeutung verloren haben. Und wenn man jetzt über den christlichen Feiertag Himmelfahrt denkt, letzten Donnerstag, dann hört man eigentlich nur in seinem Umfeld vom Vatertag die Rede. Nichts für ungut den Vätern, denen ich gerne auch so einen Tag gönne. Aber leider hat er den eigentlichen Sinn verloren, dass wir daran denken dürfen, dass unser Herr hier auf der Erde war und jetzt beim Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Der König Hiskia jedenfalls, der hat vorgesorgt. Und er hat in 2. Chronik 30 betete er für die, die eben nicht wussten, was sie da eigentlich tun oder nicht tun. Der Herr, der gütig ist, vergebe allen denen, die dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, von ganzem Herzen folgen wollen, auch wenn sie sich nicht, wie vorgeschrieben, für das Heiligtum gereinigt haben. Und der Herr erhörte Hiskias Gebet und vergab dem Volk. Also hier ging es um die Sache. Und es ging Gott auch nicht um die Regeln, sondern das, was im Herzen war. Und das kommt hier so wunderbar zum Ausdruck, dass da Leute sich gesehnt haben, wieder das zu tun, was Gott ehrt, ohne genau zu wissen, was jetzt Sache war. Und dass Hiskia so weise war, das vor Gott zu bringen und sich quasi die Freiheit zu holen, dass das keinem zum Schaden wird, der sich da nicht in der richtigen Weise verhält. Ein Lichtblick für das Volk Gottes, den Israeliten. Man könnte auch sagen, Hiskia, der hatte ein geistliches Selbstbewusstsein. Der war standhaft in dem, was er tat. Er hat das durchgezogen und hat sich nicht beirren lassen. 2. König 18. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es einen König im Lande Juda, der ihm gleichkam. Er blieb dem Herrn in allem treu und hielt die Gebote, die der Herr Mose gegeben hatte. Deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Das war Hiskia. Der hat sich nicht beirren lassen, auf diesem Weg Gott wieder die Ehre zukommen zu lassen. Und wenn man Psalm 103 liest, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Und Sprüche 3, Vers 5 und 6, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ich glaube, das sind so Grundsätze gewesen, die sich in Hiskia verfestigt hatten. Er hat Gott Lob und Ehre bringen wollen. und daran gedacht, was er ihm Gutes tut. Und er hat ihm vertraut, was der Herr dort vor ihn vorbereitet hat. Und was war das Ende davon? Der Herr war mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er tat. Woher kam denn dieses Vertrauen auf Gott, dieses geistliche Selbstbewusstsein? Wir haben gerade gehört, sein Vater Ahas, der war alles andere als ein Diener Gottes. Er war gottlos. Er hat sich gegen Gott gewandt. Aber ich glaube, wenn man dann auch weiter liest, wo dann hierauf hingewiesen wird, auf den König David, der quasi da als sein Vater genannt wird, dass Hiskia sich mit seiner Familiengeschichte gut ausgekannt hat. Dass er sich beschäftigt hat mit dem, was in den Büchern stand, die er vielleicht zu Hause im Regal hatte. Okay, war nicht so wie heute. Aber auch dort gab es Schriftgut. Und er war ein belesener Mann. Wenn man in Sprüche 25 nachliest, da folgen noch mehr Sprüche Salomos. Warum? Gesammelt von den Ratgebern Hiskias, des Königs von Juda. Weil er vermutlich Leute beauftragt hat, zu forschen, zu recherchieren und zu sammeln und aufzuschreiben. Hiskia war weise und er hat sich beschäftigt mit dem, wo er herkam, und ganz wichtig für ihn war, Gott zu suchen. Und Gott hat sich finden lassen. Sprüche 24, Vers 13 und 14. Mein Sohn, iss Honig, denn er ist gut und schmeckt so süß wie deiner Seele die Weisheit. Wenn du sie gefunden hast, liegt vor dir eine glänzende Zukunft und deine Hoffnungen werden sich erfüllen. Ist das nicht genau das, was dem Hiskia hier begegnet? Er hat sich beschäftigt, er hat Gott gesucht und Gott hat sich finden lassen und seine Hoffnungen durften sich erfüllen. Eine gute Zeit. Eine schöne Zeit, aber auch geistliches Selbstbewusstsein ist leider kein Selbstläufer. Dieser Lichtblick, der fängt an zu flackern. 13 Jahre hatte er Erfolg gehabt, Frieden im Land gehabt. Vielleicht hat es dazu geführt, dass er ein bisschen nachlässig geworden ist. Vielleicht war er auch einfach zu beschäftigt, diese ganze Reformation im Gang zu halten, dass er etwas den Blick von Gott verloren hat. Er muss miterleben, wie die Nachbarländer Israel, die 10 Städte, aufgelöst werden, von den Assyrern, verschleppt werden. Und jetzt bekommt er mit, im 14. Jahr seiner Regierungszeit, dass wieder die Assyrer da sind und diesmal in Juda. Und haben schon die ganzen befestigten Städte in Juda, also wer eine Festung kennt, der kann sich ein bisschen was darunter vorstellen, befestigte Städte, nicht einfach irgendwelche Dörfer, sondern befestigte Städte wurden von denen schon erobert. Und nun sind sie irgendwie auf dem Weg nach Jerusalem, da wo sein Regierungssitz ist. Und diese Bedrohung, die steht ihm vor Augen. Und vielleicht, oder mit Sicherheit löst das Ängste aus. Und was ihn jetzt bewogen hat, einfach zu handeln, ohne Gott zu fragen, dem er jetzt so viel zu verdanken hat und dem er doch so viel an Dienst bereit entgegenstand. Auf jeden Fall reagiert er einfach. Er wird aktiv und tut genau das Falsche. Er bietet den Assyrern, die jetzt da auf dem Weg zu ihm hinkommen, an, sich auszulösen, also quasi ein Lösegeld zu zahlen, damit sie gar nicht erst weiter herkommen. In Kapitel 18, Vers 14, König Hiskia schickte dem König von Assyrien folgende Botschaft nach Lachisch. Ich habe falsch gehandelt. Ich zahle dir, was du verlangst, wenn du nur wieder umkehrst. Daraufhin forderte der König von Assyrien 300 Talente Silber und 30 Talente Gold von ihm. Hört sich im ersten Moment vielleicht nicht ganz so viel an, 330. Aber wenn man das mal umrechnet, ich habe es mal versucht umzurechnen, nach heutigen Werten, dann kommen wir auf rund 60 Millionen Euro. 10 Tonnen Silber zu etwa 500 Euro das Kilo und eine Tonne Gold zu etwa 52.000 Euro das Kilo. Das bietet er dem König an, damals, als er gerade sein Land gereinigt hat. Da hatte er sich von den Assyrern losgesagt, hatte sich freigemacht von den Bedrängnissen, die durch die gekommen waren. Jetzt sagt er ihnen, okay, das war falsch. Irgendwie ist das Licht gerade am Erlöschen. So viel Power war da gewesen und jetzt nichts mehr. Bietet Geld und Gold. Und was macht er? Er holt das auch noch aus dem Tempel Gottes. Er kratzt das von den Türrahmen, wo er es hat mühevoll auftragen lassen, damit er diese Summe zusammenkriegt, um den Assyrer auszuzahlen, in der Hoffnung, dass dann dass die Stadt bewahrt bleibt. Wie schnell bin ich bereit, alles auf- oder herzugeben, weil ich keinen Ausweg sehe? Weil die Bedrohung mir den Blick versperrt auf die Allmacht meines Gottes? Niedergeschlagenheit und Unsicherheiten, gerade auch in der jetzigen Zeit, Ängste. Wenn wir da nicht mit zu Gott gehen, dann kann das zu folgenschweren Fehlentscheidungen führen. Wir haben es vorhin eingangs von Dennis schon gehört. Wofür nutze ich diese Zeit, die so anders ist, so unnormal? Keine Freizeitangebote im großen Stil. Vielleicht kann ich nicht mal zur Arbeit gehen, geschweige denn shoppen gehen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen wieder besser, aber was war in den letzten Wochen? War das irgendwie eine Aussichtslosigkeit? Die Ängste so groß, dass ich mich nicht mehr wiedergefunden habe? Keinen Trost gefunden habe am Wort Gottes, vielleicht gar nicht danach gesucht habe, weil ich von allen Seiten mit irgendwelchen Informationen gefüllt werde, die meine Ängste und meine Unsicherheit noch verstärken. So viele widersprüchliche Informationen. Wir wissen jetzt nicht, was in dieser Zeit mit dem Hiskia genau gewesen ist, was ihn dazu bewogen hat, plötzlich so umzuschwenken und so einzuknicken. Aber was gewesen sein könnte, vielleicht hängt es auch da ein bisschen damit zusammen, das kommt aus der Bibel nicht, kommt da nicht heraus hervor. Auf jeden Fall in dieser Zeit, in diesem Zeitraum wurde Hiskia auch sterbenskrank. Und vielleicht war das in diesem Moment, also es war auf jeden Fall so in diesem 14. Regierungsjahr. Es ist nicht ganz klar einzuordnen, ob das jetzt da war, wo die Assyrer da bald vor der Tür standen oder ein bisschen früher, nicht so ganz klar. Aber er wird krank. Und krank werden, das ist eine Bedrohung, die uns mittlerweile auch tagtäglich begegnet. Ja, in eine Kirche kommen kann eine Bedrohung sein, dass man hinterher krank wird oder zumindest sich in Quarantäne bewegen muss. Gestern waren die Nachrichten da, wo in Frankfurt dort in einer Gemeinde sowas passiert ist. Hiskia wird krank. Todkrank. Und der Prophet Jesaja, der darf zu ihm hingehen und jetzt denkt man, okay, jetzt kommt ein Diener Gottes und der bringt ihm jetzt eine gute Botschaft, dass jetzt alles nicht so schlimm ist und da wird er schon wieder raus hervorgehen. Nein, Gott ihm lässt sich was ganz Trauriges ausrichten. 2. Könige 20, am Ende von Vers 1. Bringe deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben über all die Jahre. Bin jetzt einmal gestolpert. Okay. Habe mich so eingesetzt für Gott. Seit fast 14 Jahren. Und jetzt das. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich habe noch gar nicht alles erledigt. Jetzt soll ich sterben? Das kann es nicht sein. Da drehte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn, denke doch daran, Herr, wie ich dir immer von ganzem Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude macht. Und Hiskia weinte bitterlich. Zwei Informationen gehen hieraus hervor, was wir in unserer Lebenszeit machen können und dürfen. Erstens, in unserer Lebenszeit unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen. Und das muss nicht nur die finanzielle Seite sein, dass man sein Testament macht. Nein, vielleicht geht es auch darum, dass man seine Sachen in den Familien, unter Freunden, wo auch immer, in Ordnung bringt. Einfach, dass man frei ist von den ganzen Belastungen, die damit einhergehen. Gott macht es auf jeden Fall deutlich. Bringe deine Angelegenheiten in Ordnung. Vielleicht auch zwischen ihm und mir. Und dann wird auch noch etwas deutlich. Männer, ihr dürft weinen. Hiskia weinte bitterlich. Und ich glaube, es gibt eben Situationen im Leben, da muss man einfach auch mal weinen. Und sich nicht darum herumdrücken und versuchen, irgendwie dagegen anzukämpfen. Hiskia hat das hier verstanden, da war jeder Kampf sinnlos, sondern er war einfach traurig, tiefst traurig, dass das jetzt mit ihm passieren sollte. Der Prophet Jesaja war kaum aus dem Haus raus, kriegt eine Nachricht von Gott. Geht zurück zu Hiskia und sag ihm, Vers 5, so spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, ich will dich gesund machen. In 3 Tagen wirst du in das Haus des Herrn gehen. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich und deine Stadt vor dem König von Assyrien retten. Das tue ich um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe. Das will man doch hören, oder? Wenn man in Not ist und Bedrängnis ist und betet und weint, dass so eine Nachricht kommt. Leider ist es nicht so automatisch. Sicherlich beten viele dafür, dass wir von dieser Krankheit verschont bleiben, dass sie sich irgendwie in den Griff bekommen lässt, dass vielleicht andere persönliche Nöte endlich vorübergehen und irgendwie passiert nichts. Vergessen wir einfach nicht, dass Gottes Pläne über dem stehen, was unsere Wünsche sind. Und das ist manchmal so. Hier nach dieser Krankheit, wo interessanterweise auch noch Medizin genutzt wird, holt einen Feigenkuchen und dieser Feigenkuchen wird dann auf diese Geschwüre gelegt, die Hiskia wohl hatte, um wieder gesund zu werden. Also es ist nicht so, wenn man betet um Gesundheit, dann wird man einfach gesund, sondern man darf durchaus sich medizinische Unterstützung holen. Und Hiskia bittet um ein Zeichen. Er möchte da einen Beweis für haben, dass das auch so passieren wird. Ja, er merkt, okay, es kommt jetzt nicht so auf Knall auf Fall, jetzt ich werde gesund und fertig. Nein, das dauert einen Moment, also sonst würde ja nicht die Medizin dort zum Tragen kommen. Und Gott gibt ihm dieses Zeichen. Er lässt die Sonnenuhr, den Schatten der Sonnenuhr 10 Stufen zurückgehen. Etwas Außergewöhnliches, etwas nicht Normales. Er lässt sich darauf ein, dass Hiskia ihn darum bittet, ein Zeichen zu geben. In Jesaja 38 gibt es sowas wie ein Dankeslied von Hiskia zu dieser Situation. Und in Vers 17b, in Jesaja 38, Vers 17b, da bringt der Jesaja auch so zum Ausdruck, dass er verstanden hat, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat, dass er sie weggetan hat. Und es ist empfehlenswert, das alles mal nachzulesen. Ihr habt gesehen, also es gibt in 2. Könige, in 2. Chroniker und in Jesaja diese Begebenheiten jeweils aus anderen verschiedenen Perspektiven, das mal miteinander zu lesen und zusammenzubringen. Es ist einfach faszinierend, wie da, was da alles so zum Ausdruck kommt. Ich kann eigentlich nur einzelne Gedanken anreißen und euch das einfach mitgeben. Also Hiskia hat das verstanden, dass Gott ihm gnädig ist. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass unser Herr Jesus Christus genau dafür, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, um für deine und meine Sünden zu sterben. Durch ihn dürfen wir schon jetzt ewiges Leben haben. Und vorletzte Woche war das gewesen, ein Hoffnungsgedanke von der Manuela. Da schrieb sie davon, Gott danken. Danke Gott, auch wenn die Umstände und die Lebensweisen und Formen nicht dementsprechend, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Wenn alles anders kommt oder gekommen ist, als ich es mir gedacht habe. Ich fand es sehr bemerkenswert. Und was tue ich jetzt mit diesem Geschenk Gottes, mit diesem ewigen Leben, das ich jetzt schon haben darf? Was tue ich damit jetzt in dieser irdischen Lebenszeit? Wofür setze ich diese Zeit ein? Wie kommt es in meinem Alltag zum Tragen? Gott sorgt für mich. Wer letzten Sonntag da gewesen ist, der Samuel hat von der Bergpredigt gesprochen und da ist in Matthäus 6, Vers 25 bis 34 genau davon die Rede, dass unsere Sorgen eigentlich nicht viel bringen. Wir brauchen uns nicht um den Morgen sorgen. Der heutige Tag hat schon genug. Gott sorgt für dich und für mich. Dann wird Hiskia wieder gesund. Und vermutlich zu dieser Zeit, also ich habe das jetzt mal so für mich genommen, ich habe das ein oder andere dazu gelesen und es passte für mich ziemlich gut da rein in dieses geschichtliche Ereignis. Vermutlich noch in dem Moment, wo er gesund geworden ist, da in der Vorahnung, dass da jetzt was passieren wird, die Assyrer sind jetzt nicht einfach so weg. Gott hatte ihm versprochen, er wird sie schützen. Er bereitet sich vor, er lässt die Stadtmauern reparieren. Er lässt eine unterirdische Wasserleitung bauen. Er lässt Waffen und Schilde herstellen. Er bereitet sich auf einen möglichen Kampf vor. Und dann ermutigt er sein Volk, standhaft zu sein. Das, wo er daran gefehlt hat, was ihm nicht gelungen ist, dazu ermutigt er jetzt sein Volk, standhaft zu sein und keine Angst zu haben. Er geht plötzlich mit dieser Situation, die da ansteht, ganz anders um als da, wo er noch diese Tribut gezahlt hatte. 2. Chronik 32, Vers 7. Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Auf wen vertraust du? Jetzt geht's los. Die Assyrer stehen vor den Toren Jerusalems. Sie werden belagert. Und der König Sanherib, der schickt da seine Obersten vor die Tore Jerusalems. Und was macht man so als Krieger? Man versucht, seinen Feind einzuschüchtern. Und das versucht er hier auch ganz schlau anzugehen. Auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich erhebst? Wer steckt dahinter, dass du dir sowas traust? Bei uns in der Kindheit war es oft so, wenn man sich irgendwie versucht hat, gegenseitig auszuspielen, trau dich doch, du traust dich ja gar nicht. Bis der andere dann einen Fehler gemacht hat und irgendwie sich falsch bewegt hat und dann hatte man ihn am Schlawittchen. Und so ähnlich geht hier auch der Oberste des Königs Sanherib vor. Er rühmt die Größe und Stärke seines Königs, diese Übermacht, die da vor dir steht, dieses mächtige Heer. Und wer bist denn du? Du bist so ein kleiner Haufen. Du kannst gar nichts. Du hast nichts. Komm, wir machen eine Wette. Wenn du 2000 Reiter ranschaffst, dann bringe ich so viel Pferde. Ha, ha, ha. Also schon ein Stück weit amüsant, dieses im Zweiten Könige zu lesen, mit welcher Bemühung da jemand dabei ist, einen fertig zu machen. Und dann kommt noch was. Glaubst du, Vers 25, vielleicht ich sei ohne den ausdrücklichen Befehl des Herrn in dein Land eingefallen? Der Herr selbst hat mir befohlen, geh und vernichte sie. Ist uns sowas schon mal in unserem Glaubensleben passiert, dass uns jemand irgendwas von der Seite gesagt hat und sagt, der Herr hat mir gesagt und Druck. Und du unsicher bist, kann das sein? Kann der Herr ihm das wirklich gesagt haben? Vers 29, lasst euch nicht von König Hiskia täuschen, er wird euch nicht von mir retten können. Lasst euch nicht von Hiskia blenden damit, dass ihr dem Herrn vertrauen sollt. Lasst euch nicht verführen von den Worten, der Herr wird uns retten. Er bietet noch einen Handel an. Und da sitzen die Leute auch auf der Stadtmauer und hören zu. Und die Abgeordneten, die der Hiskia geschickt hatte für dieses Gespräch, die sagen, sprich bitte in einer anderen Sprache, damit die Leute das da oben nicht hören und verunsichert werden. Aber dieser Oberste, der macht einen kleinen Fehler. Er stellt den Gott der Israeliten auf eine Stufe mit den anderen Göttern, der anderen Städte, die sie erobert haben. Und die Israeliten, die Juden, die hatten verstanden, dass Gott größer ist. Und die haben sich so nicht einschüchtern lassen. Zumindest hier in dem ersten Moment nicht. Sie haben nichts geantwortet nach diesem Gespräch. Sie haben sich nicht provozieren lassen. Sie waren vorbereitet, das, was wir vorhin auf 2. Chronik 32 gelesen hatten. Sie haben dem geglaubt, was Hiskia ihnen gesagt hatte. An dieser Stelle so ein kleiner Einschub. Das kam mir einfach in diesem Zusammenhang immer mehr auf, weil wir immer wieder informiert werden mit Sachen, die so gegensätzlich sind, die uns immer mehr verunsichern und die zum Teil sogar aus christlichen Kreisen kommen. Und dabei denke ich so an diese Verunsicherungen und aus zum Teil Verschwörungstheorien, wo Regierungsbemühungen verunglimpft werden und man sich klar als Außenstehender manchmal die Frage stellt, ist es so richtig? Aber es lassen sich nun mal nicht alle Eventualitäten im Vorfeld vorhersehen. Ich unterstelle zum Beispiel unserer Regierung ganz einfach, dass es ihnen um unsere Gesundheit geht und dass sie sich bemühen, dieses Übel so weit einzugrenzen, dass möglichst wenig Menschen darunter leiden müssen. Aber nehmen wir uns in Acht vor der Verbreitung und Unterstützung solcher Gedanken. Wir tragen Verantwortung für Menschen, die dadurch auch in ihrem Glauben zum Straucheln kommen können. Bevor ich etwas weitergebe, wäre es einfach sinnvoll, dass ich mich darum bemühe und schaue, woher kommt das eigentlich? Wo ist eigentlich die Ursprungsquelle? Manchmal ist das Ganze schon so verwässert und man kann gar nicht wissen, wo kommt das eigentlich her? Und an dem Moment, da sollte man innehalten. Denn wenn man nicht weiß, wo etwas herkommt, dann ist es immer mit Vorsicht zu genießen. Und wenn ich das als vertrauenswürdig einstufen kann, dann zweitens, bringt es denn überhaupt etwas, wenn ich jemand anderen davon die Information weitergebe? Was will ich durch die Weitergabe einer solchen Nachricht eigentlich erreichen? Und wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können, dann macht es sicherlich auch Sinn, das eine oder andere weiterzugeben. Nutzen wir unsere Möglichkeiten der Nachrichtenverbreitung, zum Beispiel durch die Nachrichten, den Messenger vom Smartphone oder unter das Telefon oder das persönliche Gespräch und wenn es nicht anders geht, auch per Sprachnachrichten, für gute und segensreiche Gedanken. Damit nicht so etwas passiert wie hier, dass jemand kommen kann und uns irgendwas an den Kopf wirft und wir nicht so wissen, hat der vielleicht recht? Hat Gott wirklich gesagt? Kann das sein? Nehmen wir uns immer als Beispiel, wie Jesus gelebt hat. Das macht viel Sinn, gerade wenn es um Fragen geht, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man mit der Regierung umgeht. Der Prediger schreibt in Kapitel 5, Vers 2, man sagt doch, wer zu viel arbeitet, kann nicht mehr ruhig schlafen. Und wer zu viel plappert, gibt oft unsinniges Gerede von sich. Und in Sprüche 16, Vers 24 heißt es, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und ich denke, das sollte auch unser Sinnen sein. Denn, der Paulus schreibt es in Epheser 6, unser Kampf ist nicht wider Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und in Timotheus werden wir aufgefordert, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällig und anständig ist. Und in Römer 13 schreibt Paulus auch, gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Deswegen bei Bedrohung, Verunsicherungen, nicht einfach weitergeben, sondern zu Gott gehen. Auch da hatte Johannes diese Woche einen Hoffnungsgedanken, dass sich herausgestellt hat, dass indem wir in dieser Situation leben, wo diese Bedrohung, die man nicht so richtig greifen kann, da ist, immer mehr Menschen ihre Bibel-App zum Beispiel nutzen. Wahrscheinlich auch viel mehr Menschen mal zur Bibel gegriffen haben und gelesen haben und gemeinsam gebetet haben. Also in jeder Situation, auch wenn sie noch so schlecht ist, steckt auch immer wieder eine Chance. Und an uns liegt es, sie zu ergreifen. Worauf blicken wir? Sehen wir nur noch die Bedrohung oder können wir den sehen, der alles in der Hand hält? Hiskia war vorbereitet und hatte Befehl gegeben, sich nicht provozieren zu lassen und still zu bleiben. Und genau das haben die Leute dort an der Mauer auch getan, als sie so provoziert worden sind. Aber das ist natürlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Natürlich hat das auch Ängste geschürt, weil er hat ja jetzt nichts gesehen, dass er jetzt Gott irgendwie einen Heerscharen von Engeln schickt, die sich jetzt um die Mauer noch drum zustellen und die Assyrer abwehren. Da war jetzt im Moment nichts. Aber diesmal macht er es anders als noch vor ein paar Monaten. Er geht zu Gott und er involviert auch den Propheten Jesaja. Er lässt ihn benachrichtigen. Und dieser kann ihm erneut zusichern, dass Gott ihm helfen wird. Und Gott macht deutlich in dem, was dann zu lesen ist, dass die Assyrer eigentlich nichts sind. Dass sie nur ein Werkzeug sind in seiner Hand und dass er die Juden dort in Jerusalem schützen wird. Und so ist es schlussendlich auch. 2. Könige 19. Gott sorgt dafür, dass die Assyrer geschlagen abziehen und einige Zeit später wird dieser gewaltige König Sanherib bei der Anbetung seines Gottes von einem seiner Söhne getötet. Gottes unerschöpfliche Gnade. Die Geschichte könnte jetzt hier aus sein. Alles gut gelaufen. Wenn alles gut läuft, kann das auch wieder dazu führen, dass wir Gott aus dem Auge verlieren. Erfolg und Reichtum können dazu führen, dass Gott keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Ich bin unabhängig. Das läuft doch alles so gut. Ich habe das alles im Griff. Und wer ihn nicht will, ihn nicht ehrt, dann passiert etwas eigentlich ganz Schlimmes. Nur wir merken das dann gar nicht so sehr. Gott zieht sich zurück. Und dann bin ich willig gezwungen, mein Leben in die eigene Hände zu nehmen, mit allen Konsequenzen. Und das passierte leider auch bei Hiskia. Er bekommt Besuch von Menschen aus Babel. Und wer die Geschichte der Israeliten kennt und die Babylonier kennt, der weiß, dass das Volk sein wird, was den Rest der Israeliten vereinnahmen wird und alles wegführen wird. Alle Schätze aus dem Tempel, alles. Und genau diese Vorhersage, die wird dem Hiskia hier auch gemacht. Aber erstmal kommt jetzt dieser Besuch aus Babel. Und was passiert mit Hiskia? Nein, erstmal, warum kommt der Besuch? Der Besuch hat mitgekriegt, dass da was Außergewöhnliches, was nicht Normales passiert ist. Dass dieser schwerkranke König wieder gesund geworden ist. Und da sagt der König von Babel, den gehen wir mal besuchen, weil wir haben auch so einen Händel mit den Assyrern und bei denen hat das so gut geklappt, vielleicht können wir die auf unsere Seite schlagen und dann mit denen zusammen gemeinsame Sache machen. Auf jeden Fall kommt dieser Besuch und Hiskia fühlt sich einfach irgendwie geehrt, geschmeichelt, dass man ihm so nahe kommt. Wenn man 2. Chronik 32 liest, dann kann man vielleicht ein Stück weit verstehen, dass da was anderes vor den Augen von Hiskia ist, als das, was eigentlich sein sollte. Hiskia, 2. Chronik 32. Auf diese Weise hat der Herr Hiskia und die Einwohner Jerusalems vor König Sanherib von Assyrien und vor allen anderen gerettet. Schließlich herrscht im ganzen Land Frieden. Von nun an genoss Hiskia, der König von Juda, die Hochachtung aller Völker und es trafen viele Gaben für den Herrn und wertvolle Geschenke für Hiskia in Jerusalem ein. Eigentlich hatte er nichts getan, außer, nichts kann man nicht sagen, aber er hatte gebetet und Gott hat geregelt. Er bekommt jetzt die Bewunderung. Und in Vers 25 vom 2. Chronik 32, nachdem die Krankheit auch weg war, Hiskia würdigte die Güte Gottes nicht, die ihm erwiesen wurde. Er wurde überheblich. Ist diese Gefahr nicht auch bei uns da, potenziell zumindest, wenn etwas immer super klappt und alles irgendwie so läuft, so nach so gottgefällig läuft, dass ich den, der das schenkt, aus dem Auge verliere? Dass ich denke, es hängt ja an mir und alle bewundern mich und ich kriege das ja auch alles so gut geregelt, dass dann denjenigen, dem ich die Bewunderung zollen darf und sollte, dass der in den Hintergrund gerückt wird? Gott wurde auf jeden Fall zornig deswegen. Traurig wahrscheinlich auch. Und er wendet sich ab von Hiskia, lässt ihn die Sache machen. Als jedoch Boten aus Babel eintrafen und nach dem Wunder fragten, das im Land geschehen war, zog Gott sich von Hiskia zurück, um ihn auf die Probe zu stellen und zu sehen, wie es in seinem Herzen aussah. Wenn es so weit gekommen ist, dass wir uns wieder von Gott abgewendet haben, dann lässt er uns nicht einfach stehen. Er nimmt es zur Kenntnis. Aber was er möchte, ist, dass wir zu ihm umkehren. Und das hat Hiskia getan, nachdem er begriffen hat, nachdem der Prophet Jesaja zu ihm gekommen ist und hat gesagt, du, was hast du da eigentlich gemacht? Du hast jetzt den Leuten und hat sich erzählen lassen von Hiskia, ja, ich habe ihnen alles gezeigt, alles, was ich habe, meine ganzen Schätze und meine Viehherden, und alles, einfach alles. Er hat es auch nicht verschwiegen. Und Jesaja muss ihm sagen, das war jetzt nicht so doll, was du da gemacht hast. Du hast denen quasi noch was hingeschmissen, Begehrlichkeiten geweckt bei denen. Die stehen bald irgendwann vor deiner Tür und die nehmen alles mit. 2. König 20. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort im Palast dem König von Babel dienen. Da bereute Hiskia, 2. Chronik 32, Vers 26, da bereute Hiskia seine Überheblichkeit und die Einwohner von Jerusalem ebenfalls. Und deswegen kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. 2. König 20, Vers 19, da sagte Hiskia zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist gut. Denn er dachte sich, immerhin werden zu meinen Lebenszeiten Frieden und Sicherheit herrschen. Also er hat es Gott bekannt, dass das, was da gelaufen ist, nicht so doll gewesen ist. Und er hat es bereut. Und Gott hat ihm zugestanden. Er hat Sicherheit und Frieden geschenkt für die Zeit, in der Hiskia gelebt hat. Und nun könnte man denken, wo Hiskia diesen Satz sagt, immerhin zu meiner Lebzeit wird es jetzt Frieden und Sicherheit geben, dass er so einen Blick hat, so nach mir, alles egal. Nachdem ich mich so ein bisschen mit dem Hiskia beschäftigt habe, glaube ich das nicht. Ich glaube, er hat wahrgenommen, er kann die Zukunft nicht ändern. Das liegt nicht in seiner Hand. Aber er kann in der Gegenwart das tun, was Gott von ihm möchte, nämlich ihn bekennen, ihn loben und ihn bezeugen und das auch seinem Volk weitergeben, es mitziehen. Und dass er seine Arbeit unter Gottes Segen fortgeführt hat in der Zeit, die er da noch leben durfte. Und ein gutes Vorbild sein kann für die Menschen um ihn herum. Denn wenn du die Geschichte weiterliest, wer nach ihm König wurde, sein Sohn Manasse, wirst du mit Erschrecken feststellen, dass da bei dem nicht wirklich was hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie es da bei dem zu Hause zugegangen ist, dass der sich so gegen Gott aufgelehnt hat. War ihm sein Vater kein gutes Vorbild? Waren das seine Gene? 55 Jahre war das wohl eine Schreckensherrschaft, die da über die Juden erfolgt ist durch den Manasse. Und doch, am Ende seiner Lebenszeit kehrt dieser Mensch um zu Gott und tut Buße. Also, wenn man sich diese Geschichte einfach mal in seiner ganzen Bandbreite anschaut, mit diesen Höhen und Tiefen, da steckt so viel drinne, was wir daraus lernen dürfen und mitnehmen dürfen, was wir in unserer Lebenszeit doch einbringen dürfen. Bei allen Auf und Abs, die auch unser Leben mit sich bringt, dass wir uns nicht verloren geben müssen, wenn wir zu Gott Zuflucht suchen. Deswegen möchte ich schließen mit einem Vers oder mit ein paar mehr Versen, aber einen, den ich hier auch auf der Folie habe. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Kolosser 4, Vers 5. Meine Zeit? Fragezeichen. Ja, meine Zeit in Gottes Händen. Kolosser, in Epheser 5 spricht der Paulus davon, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Also auch hier möchte Gott uns Weisheit schenken. Genauso wie dem König Hiskia ist das eine Voraussetzung, damit man gute Arbeit leistet, weise zu sein. Denn wenn es um Zeit geht, Psalm 90, Vers 4, für dich, Gott, sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. 1000 Jahre wie nichts. Aber für uns, Psalm 90, Vers 12, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir, was? Weise werden. Gott zu dienen und Menschen für ein Leben mit Jesus zu gewinnen, das soll unser Dienst sein, unsere Aufgabe sein. Gott die Ehre zu geben und ihm zu zeigen, dass wir ihm dankbar sind. Auch wenn die Umstände und das Leben als solches vielleicht manches Mal alles andere sind als toll. Und wir vielleicht sogar ein Recht hätten, unzufrieden zu sein. Aber Gott wünscht sich, dass wir verstehen, dass er alles in seinen Händen hält. Und dass er einen Plan hat. Wirklich einen Plan hat. Und wir dürfen, so wie auf der Homepage es passiert, Hoffnungsgedanken verbreiten. Und das darf auch in unserem Leben, in unserer Lebenszeit zum Ausdruck kommen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns solche Bilder zur Verfügung stellst, dass du uns zeigst, wie die Menschen schon in grauer Vergangenheit mit dir, mit Gott gelebt haben. Und dass du uns nicht nur die tollen, die glorreichen Punkte aufzeigst, sondern auch da, wo es Tiefpunkte gibt, damit wir keine Angst haben müssen, dass wir eben denen nicht Genüge sind, sondern dass wir das sehen dürfen, wie gnädig du bist, dass du aus allem etwas Gutes machen kannst, wenn wir nur bereit sind, uns dir gegenüber zu öffnen und uns von dir führen zu lassen. Wir danken dir, dass du uns diesen Hiskia vor Augen gestellt hast und möchten dich dafür preisen und uns jetzt auch in dieser vor uns liegenden Zeit dir anbefehlen, dass du uns hilfst, einen Blick auf dich zu werfen, da an dir festzuhalten und uns von dir führen zu lassen. Bitte hilf du uns, unserer Regierung, den Wissenschaftlern, den Medizinern, den Menschen, die anderen Menschen zur Seite stehen in dieser Not, die Kranke pflegen. Herr, bitte sei du ihnen gnädig, gib ihnen Kraft und Mut und Zuversicht. Amen.